Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen, die wir heute beginnen mit Bildern aus einer Stadt, die unter Schock steht. In Trier rast heute Nachmittag ein Mann mit seinem Wagen durch die Fußgängerzone und tötet und verletzt offenbar wahllos Menschen. Mindestens 5 sterben, darunter ein Baby, und zahlreiche weitere werden verletzt, manche schwer. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Deutscher, wird festgenommen. Über sein Motiv ist bislang nur bekannt, dass es wohl kein politisches ist. Juri Sonnenholzner berichtet.
Trier trauert. Ein ökumenisches Gebet im Dom. Zur gleichen Zeit läuten in allen Kirchen der Stadt die Glocken. 6 Stunden, nachdem ein Geländewagen im Zickzack durch die Fußgängerzone gefahren ist. 4 Minuten, die 5 Menschen das Leben kosten, unter ihnen auch ein Baby.
Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen und es war einfach nur schrecklich. Da steht ein Turnschuh. Das Mädchen dazu ist tot.
Handyaufnahmen, die die Brutalität der Tat erahnen lassen. Viele Menschen helfen den Verletzten und es sind viele Verletzte. Noch am Abend ist die genaue Zahl und ihr Gesundheitszustand unklar.
Hinzu kommen Menschen, die traumatisiert sind, die vielleicht gar nicht unmittelbar angegriffen wurden durch das Fahrzeug, durch den Fahrzeugfahrer, sondern die einfach die Erlebnisse innerlich erschüttert haben, weil das in ihrem Wohnumfeld geschehen ist, weil sie Tote im Straßenbild sehen mussten. Das ist insgesamt eine ganz, ganz große und schwierige Lage.
Es ist ein sehr schlimmer Tag für unsere Heimat, für meine Heimatstadt Trier, aber für unser ganzes Land. Wir sind natürlich vor allem mit unseren Gedanken bei den Angehörigen. Es sind Menschen von einer Sekunde auf die nächste rausgerissen worden aus ihrem Leben, getötet worden durch diese irrsinnige Tat.
Das Motiv des mutmaßlichen Täters noch nicht geklärt. Einsatzkräfte rammen sein Auto, überwältigen ihn. Ermittler schließen einen politischen Hintergrund aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Betrunken sei er gewesen, habe zuletzt in dem geliehenen Auto gehaust, machte es schließlich zur Waffe. Die regionale Tageszeitung schreibt, er habe sich häufig in der örtlichen Dönerbude betrunken. Noch schweigt der mutmaßliche Täter. Seine 650 Meter Todesfahrt endeten am Wahrzeichen der Stadt, der Porta Nigra. Hier finden sich bis in die Nacht Menschen zur Trauer ein.
Es war eine Stille, eine menschenleere Stille. Und ich hatte so das Empfinden, wir waren in uns gekehrt. Und waren bei den Menschen, die es betroffen hat.
Noch in diesen Minuten stellen die Menschen Kerzen ab. Das alles zu Beginn der Adventszeit. Es ist ein Trauma für Trier.
Es ist ein zweifelhafter Ruhm, zu dem die Corona-Pandemie manche Städte und Landkreise in Deutschland bringt und auf den diese wohl gerne verzichtet hätten. Zum Beispiel der Landkreis Hildburghausen, der für einige Tage mit dem inoffiziellen Titel größter Corona-Hotspot des Landes leben musste. Als die Zahl der Neuinfektionen dort pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 600 lag. Nun sind die Zahlen leicht zurückgegangen und die Corona-Maßnahmen sollen wieder gelockert werden, aber dafür wird erst einmal flächendeckend getestet. Sven Knobloch und Julia Grünwald.
Die 4-jährige Anna und ihre Mutter auf dem Weg in den Kindergarten. Heute nicht zum Spielen, sondern zum Corona-Test.
Machen was in die Nase.
Genau, wir machen was in die Nase. Das kann ein bisschen komisch sein in der Nase, ne? Das ist aber nicht schlimm.
Seit heute können sich Kinder, Jugendliche und Erzieher im Landkreis Hildburghausen freiwillig testen lassen. Bisher hat sich aber nur ein Drittel der Testberechtigten angemeldet. Annas Mutter hatte keine Bedenken.
Warum sollte man so einen Abstrich nicht nehmen lassen? Ich persönlich würde ihn auch machen, wenn es die Möglichkeit gibt. Den jetzt, wie Sie jetzt, würde ich ihn auch auf jeden Fall machen, weil es geht mir auch um meine Mitmenschen.
Auch Bürgermeister Thilo Kummer lässt sich demonstrativ testen. Hildburghausen ist einer der Corona-Hotspots in Deutschland. Kitas und Schulen sind derzeit geschlossen. Der Massentest soll zeigen, wie hoch dort die Dunkelziffer an Infektionen ist.
Wenn wir heute genügend negativ getestetes Personal haben, dann werden wir ab morgen für die negativ getesteten Kinder auch wieder eine normale Betreuung in den Kindertagesstätten anbieten. Die Kinder, die in der Notbetreuung sind und die sich nicht testen lassen, die werden dann trotzdem separat weiter betreut, weil wir natürlich für die Eltern das Betreuungsangebot schaffen müssen. Und die Tests sollten ja wirklich freiwillig sein, also wir wollen hier niemanden erpressen.
Niemanden erpressen, der Ton vom Bürgermeister, vorsichtig. Zu gereizt die Stimmung in der Stadt. Viele verstehen die harten Maßnahmen, die Ausgangssperren, noch immer nicht.
Leidet ja alles. Ob Gaststätten, ob Verkaufsstellen, ist egal was. Kinder, wir selber.
Eine Durchseuchung wäre ratsam gewesen. Es gab im Mittelalter schon das. Aber wie es jetzt gehandhabt wird, finde ich das maßlos übertrieben.
In der vergangenen Woche hatten hier mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, größtenteils ohne Abstand und Masken. Die Aktion hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Auch für gestern Abend war in sozialen Medien eine Spontandemo angekündigt, obwohl Versammlungen im Landkreis derzeit verboten sind. Die Polizei signalisierte Härte, war mit Wasserwerfern vor Ort. Am Ende kam kaum jemand. Heftige Kritik an den Maßnahmen kam zunächst auch von den Kirchen. Gottesdienste wurden kurzfristig verboten, die Kirchen davon überrascht. Doch nach einem Gespräch mit dem Landrat zeigt sich der Pfarrer einsichtig.
Menschen, die die DDR-Zeiten erlebt haben und dann plötzlich gesagt bekommen, ihr dürft keine Gottesdienste mehr feiern und sagen, das haben wir noch nie erlebt. Also man muss das einfach immer sehr gut erklären. Und das hat uns jetzt auch sehr geholfen, nochmal zu hören, wie ernst die Zahlen sind und dass wir da wirklich alles tun müssen, damit die sich nicht weiter erhöhen.
Für Landrat Thomas Müller wird es immer schwerer, die Situation zu moderieren. Zuletzt gab es sogar Morddrohungen gegen ihn.
Das ist schon sehr belastend und auch bösartig. Und die das tun, die greifen eigentlich nicht nur eine Person an, sondern die greifen generell ein Stück weit unser Wertesystem an. Und das gesellschaftliche Gleichgewicht wird dort massiv angegriffen.
Zurück zu Anna und ihrer Mutter. 10 Minuten braucht der Schnelltest bis zum Ergebnis.
Im Moment sieht es sehr positiv aus. Also im wahrsten Sinne des Wortes für uns, dass ich in deinen Kindergarten kann. Ich meine jetzt positiv mit, dass sie im Moment negativ ist.
Ein Lichtblick für die Familie und auch für Hildburghausen. Die Fallzahlen gingen heute erstmals wieder leicht zurück.
Es war da bis dahin erste Bündnis dieser Art, das der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Rainer Haseloff, 2016 schmiedete. Eine schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition aus CDU, der SPD und den Grünen. Doch dieses politische Experiment, das wird in diesen Tagen auf eine harte Probe gestellt. Die Christdemokraten im Landtag in Magdeburg, die lehnen einen neuen Medienstaatsvertrag ab, dessen Kern eine Erhöhung des Rundfunkbeitrages um 86 Cent ist. CDU-Ministerpräsident Haseloff hat den Vertrag unterzeichnet und auch die SPD und die Grünen sind dafür. Im Landtag will die CDU trotzdem dagegen stimmen und zwar gemeinsam mit der AfD. Für SPD und Grüne ein Tabubruch, es droht ein Ende der Koalition. Markus Spieker.
Was Ministerpräsident Haseloff und Parteichef Stahlknecht ihrer Fraktion sagen, kann man nur ahnen, die Sorge steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Stimmt die CDU-Fraktion mit der AfD gegen die Beitragserhöhung, droht das Ende der Kenia-Koalition. Die war als Bollwerk gegen rechts gestartet, doch der CDU-Fraktion scheint derzeit eine andere klare Kante wichtiger, gegen die 86 Cent Beitragsplus.
Unser Ziel ist es, die Ratifizierung des Rundfunkänderungsstaatsvertrages zu verhindern, damit die Beitragsstabilität am Ende auch durchzusetzen. Auf welchem Weg dahin, da müssen wir schauen.
Geschaut wird nun nach einem Weg, bei dem die AfD außen vor bleibt. Am Mittag Koalitionskrisengespräche in der Staatskanzlei. Es geht um die neueste Idee der CDU. Wie wäre es, wenn man gar nicht über die Beitragserhöhung abstimmt, sondern diese auch wegen der Corona-Situation neu verhandelt, das heißt wieder mit allen anderen 15 Bundesländern. Das stößt bei denen auf wenig Gegenliebe.
Wir haben diesen Medienänderungsstaatsvertrag jetzt schon in 12 Landtagen, so auch in Rheinland-Pfalz, ratifiziert. 3 weitere haben schon terminiert und werden positiv entscheiden. Und deshalb gibt es im Moment keinen Raum für Nachverhandlungen.
Derweil arbeiten die Magdeburger Koalitionäre an einem Kompromiss, denn Neuwahlen will keiner. Nachmittags scheinbar ein Mini-Durchbruch. Die für morgen geplante Vorentscheidung im Medienausschuss wird um eine Woche verschoben. Zeitgewinn und betont versöhnliche Worte.
Sie sehen an der Tatsache, dass wir mehrere Stunden sehr intensiv verhandelt haben, dass alle 3 Koalitionspartner sich der staatspolitischen Verantwortung für dieses Land und für den Fortbestand der Regierung bewusst sind.
Ich würde gerne ergänzen, dass es mir sehr wichtig ist, dass wir die anstehenden 7 Tage nutzen können, um weiter gemeinsam im Gespräch zu bleiben.
Denkste. Der CDU-Chef läuft bei seiner Fraktion auf, die lehnt die Verschiebung ab. Die Koalitionspartner stinksauer, sie machen keinen Hehl daraus.
Dass wir über die Ablehnung sehr, sehr erschüttert sind. An dieser Stelle möchte ich dem Ministerpräsidenten und auch dem Parteichef Holger Stahlknecht offiziell auffordern, tatsächlich zu einem Weg des Dialoges zurückzukehren.
Die lassen sich nicht lange bitten, laden ein paar Stunden später zum nächsten Koalitionstreff. Die Lage ist ernst.
Ich weiß, man muss sich aufeinander zubewegen, aber die Position der CDU-Fraktion und deren Interessen darf ich heute als Landesvorsitzender mitvertreten, ist klar. Keine Zustimmung zum Rundfunkstaatsvertrag.
Wir geben die Hoffnung nie auf.
Doch die Zeit drängt. Mitte Dezember ist in Magdeburg das Stichdatum für die Abstimmung über die Beitragserhöhung und womöglich auch über die Zukunft von Kenia.
Zum politischen Streit in Sachsen-Anhalt hat Oliver Köhr, der stellvertretende Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, die folgende Meinung.
Damit das von vornherein klar ist, es soll hier jetzt nicht um die Beitragserhöhung gehen. Was das anbelangt, bin ich als Angestellter einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt natürlich dafür, der Empfehlung der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs zu folgen und den Beitrag anzupassen. In Sachsen-Anhalt geht es auch im Kern gar nicht darum. Die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen ist alles andere als eine Liebesbeziehung. Sie diente allein als Bollwerk gegen die AfD. Bloß sind die wenigen Gemeinsamkeiten längst aufgebraucht. Jetzt hat sich die CDU trotzig in eine Lage manövriert, aus der sie nicht wieder rauskommt. Nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Einzelne CDU-Landtagsabgeordnete, die vor der Wahl die AfD im Nacken spüren, haben sich festgelegt, wir ziehen beim Rundfunkbeitrag nicht mit. Auch um sich von SPD und Grünen abzusetzen. Dann gibt's einzelne CDU-Landtagsabgeordnete, die sich nach der Wahl sogar von der AfD in einer Regierung tolerieren lassen würden. Denen käme ein Koalitionsbruch jetzt vielleicht sogar gar nicht ungelegen. In dieser Gemengelage plant die CDU, mit der AfD bei einem ihrer Herzensanliegen gemeinsame Sache zu machen. AfD-Chef Meuthen frohlockt schon, die CDU unterstützt die AfD. Eine ziemlich verheerende Außenwirkung, das hat CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer verstanden. Das dürfte auch Ministerpräsident Haseloff endlich verstanden haben. Aber er kriegt seine Abgeordneten nicht überzeugt. Wenn sie jetzt einen Rückzieher machen, befürchten sie einen Gesichtsverlust. Also wird hektisch nach Kompromissen gesucht. Aber alles, was da auf dem Tisch liegt, zögert eine Entscheidung nur heraus. Jeder CDU-Landtagsabgeordnete muss das mit sich selbst ausmachen. Die Festlegung in Sachen Rundfunkbeitrag zurücknehmen oder sich für alle sichtbar auf die Seite der AfD stellen.
Die Meinung von Oliver Köhr. Wenn gezockt wird, dann geht es meist um Kohle. In diesem Fall um viel Kohle. Sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Denn es geht darum, wie viel Entschädigung die Kraftwerksbetreiber hierzulande bekommen, damit sie im Rahmen des Kohleausstiegs möglichst rasch ihre Kohlekraftwerke, so wie dieses hier in Hamburg-Moorburg, abschalten. Und das Verfahren dafür, das läuft über eine recht ungewöhnliche Auktion. Nicht der Bieter mit dem höchsten Gebot erhält den Zuschlag, sondern eher der mit dem niedrigsten. Oder anders ausgedrückt, je geringer die verlangte Entschädigung, desto höher die Chancen. Und so viel vorweg, Moorburg wird nun schon bald abgeschaltet. Barbara Jung und Franziska von Thiesenhausen.
Überdimensioniert und wie aus der Zeit gefallen. Das hieß es über das Kraftwerk Moorburg in Hamburg schon bei der Inbetriebnahme vor gerade einmal 5 Jahren. Es gilt zwar als vergleichsweise modern und effizient, stößt aber laut EU mehr klimaschädliches CO2 aus als jedes andere Kraftwerk oder Unternehmen im Norden. Dass das Kraftwerk nun 17 Jahre vor der geplanten Stilllegung vom Netz geht, für den grünen Umweltsenator und seine Partei, die jahrelang dagegen gekämpft hat, eine gute Nachricht.
Na, das ist heute ein Tag der Befriedigung und der Genugtuung. Es wäre besser gewesen, dieses Kraftwerk wäre nie ans Netz gegangen. Jetzt nach vielen Jahren harter Auseinandersetzung ist es erreicht.
Für die Hamburger Haushalte wird sich dadurch nichts ändern, so die Einschätzung des Senators. Die energieintensive Industrie jedoch fürchtet Nachteile. Sie verbraucht mehr als die Hälfte des in Hamburg benötigten Stroms.
Wenn plötzlich eine der größten Erzeugungsanlagen in gesamt Norddeutschland abgeschaltet wird, ist die Frage, welche Alternativen die Politik dafür zu bieten hat. Die sehe ich im Moment noch nicht. Deshalb ist die große Freude darüber, die ich an der einen oder anderen Stelle wahrnehme, total verfrüht.
Für den Betreiber Vattenfall war Moorburg von Beginn an ein Verlustgeschäft. Knapp 3 Milliarden Euro hat das Kraftwerk gekostet. Es war nie profitabel. Durch die Auktion der Bundesnetzagentur erhält Vattenfall nun eine Entschädigung für die Schließung. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Im Januar gehen die Meiler in Hamburg in eine Art Stand-by-Modus. Im Sommer ist dann wohl endgültig Schluss. Vor dem Hintergrund des deutschen Kohleausstiegsgesetzes haben wir mehrere Alternativen für Moorburg sorgfältig geprüft, einschließlich eines Brennstoffwechsels und des Verkaufs des Kraftwerks. Jetzt werden wir die Planungen für die vorzeitige Schließung vorantreiben. Schluss mit Kohle, das heißt es neben Moorburg auch für das Kraftwerk im westfälischen Ippenbüren. Insgesamt werden an 11 Standorten Kohlemeiler abgeschaltet, darunter kleine Anlagen mit wenigen Megawatt Leistung und große mit mehr. Die Betreiber wären gerne noch mehr Meiler losgeworden. Die Nachfrage war so groß, dass die Bundesnetzagentur die günstigsten Angebote auswählen konnte. Die höchstmögliche Entschädigung wurde gar nicht erreicht. Für Bundeswirtschaftsminister Altmaier ein gutes Ergebnis.
Das bedeutet, der Kohleausstieg wird für den Steuerzahler dann nicht ganz so teuer, wie viele es befürchtet haben. Die Marktwirtschaft funktioniert und wir sehen das auch in der Energiewirtschaft. Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien Fahrt aufnimmt.
Hamburg sieht die Chance auf einen Neuanfang und will am Standort Moorburg nun auf eine Technologie der Zukunft setzen, grünen Wasserstoff.
Und über dieses Verfahren zum Kohleausstieg habe ich am Abend mit Claudia Kempfert gesprochen, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Abend, Frau Kempfert.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie haben heute auf Twitter gepostet, als Sie vor 10 Jahren vor der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks in Moorburg gewarnt hätten, da seien Sie mit Tomaten beworfen worden. Haben Sie jetzt ein klein wenig Genugtuung, dass Moorburg als eines der ersten vom Netz gehen wird?
Nein, Genugtuung überhaupt nicht. Unsere Aufgabe ist ja davor zu warnen, dass es energiepolitische Fehlentscheidungen gibt. Und das war ganz klar der Fall. Nicht nur in Moorburg, auch in anderen Städten wurden ja noch neue Kohlekraftwerke genehmigt. Und gerade Moorburg ist völlig überdimensioniert. Man brauchte dieses Kraftwerk nicht. Und das sind Stranded Investments, also Investitionsruinen, kann man ja fast sagen. Und davor zu warnen, ist dann auch wissenschaftliche Pflicht. Jetzt ist es so. Und jetzt müssen wir da durch und besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Aber wenn das so ist, wie sinnig ist es dann Ihrer Meinung nach, dass man einem Unternehmen, das, wie Sie ja damals schon sagten, falsch geplant hat, falsch investiert hat, ein Stranded Investment, wie Sie es nennen, das dann auch rote Zahlen schrieb mit Moorburg, dass das jetzt versüßt bekommt, was ohnehin bald von alleine gekommen wäre, nämlich das Aus dieses Kraftwerks?
Ja, es ist unprofitabel, es ist ganz sicher so. Vattenfall hat ja auch versucht, in den letzten Jahren dieses Kraftwerk zu verkaufen, ohne Erfolg. Und in der Tat muss man dann fragen, wie weit Entschädigungszahlungen überhaupt gerechtfertigt sind. Die sollten sich ja auch laut Kohlekompromiss darauf ausrichten, welche entgangenen Gewinne am Markt möglich wären. Und wenn die Gewinne jetzt sehr gering sind, beziehungsweise sogar Verluste geschrieben werden, muss man schon fragen, wie weit es tatsächlich zu rechtfertigen ist, dass der Steuerzahler dies noch bezahlen muss.
Welche Antwort hätten Sie darauf? Das heißt, würden Sie ein ganz anderes Verfahren vorschlagen?
Ja, man hat eben im Rahmen dieses Kohleausstiegsgesetzes verabredet, dass Entschädigungszahlungen geleistet werden, auch bei Braunkohlekraftwerke, die ja auch üppig sind. Das ist ohnehin zu hinterfragen, wie weit das möglich ist. Aber man hat deutlich gesagt, es muss sich orientieren an den möglichen Gewinnen. Und wenn die nicht da sind, dann müsste man auch sagen, die Entschädigungen sind eben nicht da.
Und das geht dann auf Kosten der Steuerzahler. Aber umgekehrt gilt auch die Frage, wie hilfreich ist es, wenn jetzt eins der modernsten Kraftwerke immerhin abgeschaltet wird und viel schmutzigere Kohlekraftwerke noch Jahre weiterlaufen dürfen?
Ja, das ist Teil dieses Kohlekompromisses, den wir auch kritisiert haben, dass gerade schmutzige Braunkohlekraftwerke noch sehr lange am Netz bleiben, ja auch bis 2038. Und man damit eigentlich hätte man es umgekehrt gemacht, erst die sehr schmutzigen Braunkohlekraftwerke und dann erst Steinkohlekraftwerke aus Klimasicht besser gefahren werde. Aber so ist es jetzt eben. Man hat sich so entschieden und Moorburg oder auch andere Kraftwerke, gerade die Steinkohlekraftwerke, sind nicht profitabel. Es war abzusehen, dass es vom Netz geht. Insofern ist das jetzt auch der richtige Schritt.
Aber irgendwie klingt es doch trotzdem, wenn ich so salopp jetzt mal sage, Murks. Gäbe es denn nicht noch einen anderen Weg, den man hätte gehen können?
Ja, man hätte schon vor 10 Jahren einen anderen Weg hätte bestreiten müssen, indem man eben CO2-Preise, den Emissionsrechtehandel repariert, indem man die Genehmigung gar nicht erteilt für ein solches überdimensioniertes Kraftwerk. Und das ist alles jetzt die Vergangenheit, die man hätte besser machen können. Und jetzt muss man da irgendwie durch und muss jetzt den Schaden begrenzen, den man angerichtet hat.
Claudia Kempfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vielen Dank für die Analysen.
Ich danke Ihnen.
Nicht erst seit seinem Besuch in Afghanistan vor genau einem Jahr zum traditionellen Thanksgiving-Fest pocht US-Präsident Donald Trump darauf, amerikanische Truppen nach Hause zu holen. Das war schon im Wahlkampf 2016 eines seiner Versprechen, das er nun auf den letzten Metern so wahr wie möglich machen will. Doch Trumps plötzliche Ankündigung vor zwei Wochen, die US-Präsenz in Afghanistan bis Weihnachten deutlich reduzieren zu wollen, erwischte die NATO-Partner auf dem falschen Fuß und war somit eines der Themen bei den Beratungen der NATO-Außenminister heute. Dass auch die Bundeswehr brennend interessiert, die sich nun fragt, wie soll es ohne die USA für unsere Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch weitergehen? Ariane Reimers berichtet.
US-Soldaten beim Abzug aus Afghanistan. Mitte November hatte US-Präsident Trump den Teilrückzug angeordnet. Für die NATO-Verbündeten, für die Bundeswehr ein Problem, denn ihre Sicherheit hängt an Fähigkeiten der USA. Nach Joe Bidens Wahlsieg gibt es allerdings wieder Hoffnung auf ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen.
Nach den Gesprächen, die wir bisher geführt haben und den Hinweisen, die wir haben, glaube ich, wird es möglich sein, sich militärisch auch innerhalb der NATO so weit abzustimmen, dass es eben nicht zu einem überstürzten Verlassen von Afghanistan kommt.
Die Bundeswehr ist im Norden von Afghanistan im Einsatz. Ihre Aufgabe ist die Beratung und Schulung der afghanischen Armee. Im Moment steht alles auf dem Prüfstand. Was nicht unbedingt gebraucht wird, geht schon jetzt zurück nach Deutschland.
Weil wir nicht naiv sind und natürlich die politische Entwicklung sehen und auch die Entwicklung bei unserem amerikanischen Partner sehen. Parallel haben wir hier eine Organisation aufgebaut, die es uns ermöglichen würde, nach einer politischen Entscheidung das Kontingent auch so schnell wie möglich zurückzubringen nach Deutschland.
Seit 19 Jahren ist die Bundeswehr in Afghanistan. Am Anfang standen Terrorbekämpfung und Stabilisierung, dann der Wiederaufbau. Die Bundeswehr habe viel Gutes erreicht, aber vielleicht seien manche Politiker der Illusion erlegen, man könne in Afghanistan eine westliche Demokratie errichten, so der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes.
Ziele wurden dann verändert, aber es wurden dadurch natürlich auch politisch Fehler begangen in der Ausrichtung des Mandats, in der Ausrichtung des Einsatzes. Und dass man diese aufarbeitet bei allen Erfolgen, die wir erzielt haben, das ist der Kernwunsch unserer Soldatinnen und Soldaten.
Ähnlich sieht es auch Winfried Nachtwey, langjähriger Verteidigungspolitiker der Grünen.
Jetzt ist es dringend erforderlich, dass wir als Politik selbst auch unseren Einsatz zu Afghanistan sehr selbstkritisch reflektieren und endlich daraus lernen.
In Afghanistan steht vieles auf dem Spiel, im Bildungswesen, im Gesundheitssystem, bei den Frauenrechten. Ein überstürzter Rückzug würde nur den Taliban nützen, so die Experten. Und auch für die Bundeswehr wäre ein schneller Abzug schmerzhaft, besonders für die Verwundeten und Hinterbliebenen der mehr als 50 gefallenen Soldaten.
Die darf man in dieser Situation nicht allein lassen, weil es gibt jetzt sozusagen oder es gäbe jetzt einen nachträglichen krassen Sinnverlust des ganzen Einsatzes und dazu muss gesprochen werden und nicht wie üblich die Klappe gehalten werden.
Der Abzug der Bundeswehr wird kommen. Wie der Einsatz im Gedächtnis bleibt, wird auch an den Umständen seines Endes bemessen werden.
Nachdem gestern der US-Pharmakonzern Moderna einen Antrag auf Zulassung seines Präparats gestellt hat, zog heute das Mainzer Unternehmen BioNTech nach. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Riewer.
Die EU will noch in diesem Jahr über die Zulassung eines Corona-Impfstoffs entscheiden. Spätestens am 29. Dezember will die Europäische Arzneimittelagentur EMA dazu ihre Bewertung abgeben. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, sollte diese positiv ausfallen, könnten die ersten Impfungen bereits im Januar beginnen. Spahn besuchte heute gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Laschet das Impfzentrum in der Düsseldorfer Arena. Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextreme Gruppierung Sturmbrigade 44 verboten. Die Vereinigung hatte nur wenige Mitglieder, galt aber als besonders gewaltbereit. Sie war auch unter dem Namen Wolfsbrigade 44 aufgetreten. Bei Razzien in drei Bundesländern wurden laut Bundesinnenministerium heute unter anderem Waffen und NS-Devotionalien beschlagnahmt. Trotz der verschärften Corona-Regeln ist die Zahl der Arbeitslosen im November zurückgegangen. Eine Auswirkung des Teil-Lockdowns gibt es allerdings. Die Betriebe suchen weniger Personal und melden deutlich mehr Kurzarbeit an.
Insgesamt waren nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur zuletzt 2.699.000 Menschen erwerbslos gemeldet, 61.000 weniger als im Oktober, aber 519.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,9%. Beim Digitalgipfel der Bundesregierung hat Kanzlerin Merkel mehr Tempo angemahnt. Die Dringlichkeit der Digitalisierung werde nicht ausreichend erkannt, kritisierte Merkel. Auf diese Weise drohe Deutschland am Ende so wörtlich Bummelletzter zu werden. In der Corona-Krise sieht Bundeswirtschaftsminister Altmaier dagegen auch eine Chance, den notwendigen Wandel zu beschleunigen. Digitalisierung sei der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes, sagte Altmaier. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD rechnet damit, dass sich die Weltwirtschaft nach dem starken Einbruch in diesem Jahr langsamer erholt als erwartet. Einzelheiten dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Die zweite Corona-Welle bringt vor allem die Wirtschaft in vielen westlichen Industrieländern ins Straucheln. Sehr stark betroffen ist dabei der Euroraum. Hier rechnet die OECD mit einem Wirtschaftseinbruch um 7,5% in diesem Jahr. Deutschland kommt der Prognose zufolge vergleichsweise gut durch die Krise, doch der Neustart wird holprig. Mit einem Minus von 5,5% dürfte der Abschwung in diesem Jahr etwas deutlicher ausfallen als noch vor 3 Monaten erwartet. Für 2021 rechnet die OECD mit 2,8% plus anstelle der zuvor vorhergesagten 4,6%. Im Jahr 2022 soll die deutsche Wirtschaft dann wieder um 3,3% wachsen. Ein Grund dafür ist die starke Abhängigkeit vom Export. Viele Kundenländer sind von Corona überdurchschnittlich betroffen.
Auch das ist eine Folge von Corona. Ein neuer Blick auf das eigene Zuhause. Verbringen wir doch jetzt, ob wir es wollen oder nicht, viel mehr Zeit in den eigenen 4 Wänden. Und die müssen gar nicht so weit voneinander wegstehen. Weniger ist mehr, lautet dieser Trend aus den USA und Fernost. Und so wird mittlerweile auch in Deutschland den Tiny Houses die Bude eingerannt. Solchen winzigen Häusern, die alles bieten, was man zum Leben braucht, aber für alles eigentlich Überflüssige keinen Platz haben. Blöd nur, wenn man, wie die Frau, die unser Mittendrin-Team in Mainz traf, sein Traumhäuschen gefunden hat, nicht aber den Platz, wo man es hinstellen darf. Lucrezia Gatter.
So sieht Minimalismus aus. Wohnen auf kleinstem Raum. Das Tiny House von Kirsten Schürk mitten in Mainz. Nur einen Haken hat diese Idylle. Stehen darf das Haus hier nicht.
Oh, das ist aber schön.
Kirsten Schürk zeigt uns das Projekt, an dem ihr Herz hängt. Ein ganzes Leben auf 27 Quadratmetern. Die Führung geht schnell. Es gibt eine kleine Küche, ein Mini-Badezimmer inklusive Wanne. Die kleine Wohnecke kann durch eine Schiebetür abgetrennt werden.
Wo ist Ihr Bett? Mein Bett ist da hinten.
Da hinten heißt hinter dieser Schrankwand. Unter dem Bett gibt es eine große Schublade. Hier hat Kirsten Schürk ihre persönlichen Dinge. Ihren Besitz hat die IT-Managerin auf das Allernötigste reduziert.
Wie kriegt man das hin, sein Leben so zu minimieren?
Naja, ich habe mir tatsächlich 3 Monate Zeit genommen und habe alles in die Hand genommen. Ich habe jedes einzelne Stück in die Hand genommen und habe überlegt, brauche ich das? Für was kann ich das alles benutzen? Beispielsweise eine Zitronenpresse, die kann nur Zitronen pressen. Dafür habe ich keinen Platz. Eine Gabel, die kann auch super eine Zitrone pressen, ne? Das geht auch. Und so habe ich das nach und nach alles minimiert.
Für mich ist das faszinierend, sein Leben so auszudünnen und gleichzeitig unvorstellbar. Das Tiny House ist, was ökologische Technik angeht, auf ganz hohem Niveau. Oben auf dem Dach hat Kirsten Schürk eine Kläranlage. Mit Hilfe dieser Pflanzen kann verbrauchtes Wasser gereinigt und dann wiederverwendet werden.
Wir haben diese eine Erde und ich finde, jeder muss irgendwie seinen Teil dazu beitragen. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Tiny House gewählt habe, weil ich das hier halt selbst entscheiden kann, was ich mache, wie viel ich mache.
Doch der Ökotraum von Kirsten Schürk könnte bald zerplatzen, denn bis Ende des Jahres muss ihr Haus hier weg. Es gibt keine Genehmigung. Dabei hatte sie nach jahrelanger Suche diesen Platz gefunden auf dem Grundstück von Thomas Hahner. Er würde sein Grundstück gerne an sie vermieten.
Ich glaube, wir müssen einfach auch darüber nachdenken, wie wir in Zukunft leben wollen. Und da ist eine Form des Wohnens auf kleinem Raum doch eine Möglichkeit.
Doch so einfach ist es nicht. Der Chef des Mainzer Bauamtes erklärt mir, dass man Tiny-Häuser in Deutschland nicht einfach irgendwo hinstellen darf. Sie werden als Gebäude behandelt, weil sie Flächen versiegeln. Die Mini-Häuser dürften nur stehen, wo auch gebaut werden dürfe.
Okay, genau. Ah ja.
Durch dieses Tiny House wäre es zu einer zusätzlichen Versiegelung auf dem Baugrundstück gekommen, die in diesem Umfang nicht mehr zulässig ist.
Hier an der Technischen Universität in Bingen erforschen Wissenschaftler an diesem Tiny House alternative und klimaneutrale Wohnformen. Die minimalistischen Häuser in großen Städten, das passe nicht zusammen, sagen die Forscher.
Raumordnungspolitisch kann ich ja jede Fläche nur einmal versiegeln und dann kann ich überlegen, welches Gebäude ich baue. Baue ich ein Tiny House, was ja nur ein Geschoss hat, oder eben ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Geschossen.
Gerade in Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet, wo es wenig Freiflächen gibt, seien Tiny-Häuser städtebaulich uninteressant. Dass die Suche nach einem passenden Platz so kompliziert werden würde, hat Kirsten Schürk unterschätzt, gibt sie zu.
Das allererste, worum ich mich vor fast 3 Jahren jetzt gekümmert habe, ist die Frage, wo darf ich denn damit stehen? Und ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig wird und dass das letztlich das ist, was ich immer noch nicht geklärt habe.
Und dennoch hofft sie weiter, ein Grundstück zu finden. Wenn nicht?
Naja, dann muss ich es irgendwo abstellen wie einen LKW-Anhänger und so lange, bis ich was gefunden habe. Oder eben es verkaufen und weggehen von dem Traum. Aber das will ich eigentlich nicht, ne?
Denn das Leben auf kleinem Raum, für Kirsten Schürk ist das immer noch ein großer Traum.
Fehlen uns noch am meteorologischen Winteranfang die Wetteraussichten. Claudia, wie winterlich wird's denn?
Ingo, winterlich kalt wird's bleiben, aber das mit dem Schnee, das ist jetzt erstmal wieder gegessen, zumindest in den tieferen Lagen. In den Hochlagen geht's weiter mit ein paar Flocken, aber viel wird das auch nicht sein. Insgesamt also ein eher trockene Tage, die uns bevorstehen. Dabei müsste es deutlich mehr regnen, denn der November ist jetzt vorbei. Ja, heute 1. Dezember und damit meteorologischer Winteranfang. Und wenn wir mal auf den November zurückgucken, dann war der verbreitet viel zu trocken. Gerade mal 2% der sonst üblichen Regenmenge beispielsweise gab es in manchen Regionen. Und selbst da, wo richtig viel gefallen ist, jetzt hat mir das die Regie, es kam wieder zurück, 74% immerhin in Ahaus. Aber selbst das sind nicht die 100%, also das, was man eigentlich im November erwarten dürfte oder erwarten müsste. Und Sie sehen, meist waren es wirklich solche Werte, also 6%, 8% in Braunfels in Hessen. Überall viel zu trocken. Wir bräuchten jetzt eine ordentliche Schippe Regen, kommt aber nicht, denn das, was in der Nacht und heute gefallen ist, das war ein bisschen Schnee und Regen, hat man zwar mehr gemerkt, weil der Schnee eben auch zum Teil liegen blieb, aber Sie sehen jetzt schon, die Reste dieses Frontensystems, die ziehen bereits ab. Kann zwar immer noch so Schneeregen und Schneegriesel und noch ein bisschen Tropfen geben, aber viel wird das nicht mehr sein, sogar schon zu wenig, als dass es vom Radar erfasst werden würde. Also eher geht's trocken weiter. Was aber nicht heißt, dass es in der Nacht nach Westen und Süden noch so ein bisschen Nieselregen, Sprühregen, auch Schneegriesel geben kann. In der Nacht Glättegefahr, auch durch gefrierende Nässe. Morgen dann nach Osten hin auch mal länger Sonnenschein. Von Westen kommen schon wieder dichte Wolken. Da bleibt es auch meist grau in grau, genauso wie im Süden. Und da kann es dann eben auch mal ein bisschen regnen. Das wird aber morgen nicht allzu viel sein. In den höchsten Lagen auch schneien. Jetzt in der Nacht nach Nordwesten und Westen hin 1 bis 4 Grad. In Bayern zum Teil -2 Grad. In Nürnberg -3 Grad. In München also frostig. Und da wird es auch morgen tagsüber nicht in den Plusbereich gehen. Also auch im Laufe des Tages im äußersten Südosten nach Bayern hin -1, -3 Grad, ansonsten bis zu 6 Grad im Westen den Rhein entlang. Danach geht es mit ähnlichen Temperaturen, also doch ziemlich winterlich weiter. Dafür am Donnerstag kompakte Wolken einer neuen Front, die bringen dann im Norden und Westen etwas Regen. Im Südosten immer noch Dauerfrost, -2 Grad, im Westen 7 Grad. Und Freitag legt sich die Front dann über die Mitte und den Süden. Und das heißt dort dann Regen, in den Hochlagen Schnee. Also so ein bisschen wechselhaft geht es weiter.
Immerhin auch ein bisschen Feuchtigkeit dabei. Vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit der NDR Talkshow. Im Ersten, die unter anderem den Schauspieler Matthias Brandt und auch unsere Tagesthemen-Sportkollegin Okka Gundel zu Gast hat. Um 0.55 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.